Herzlich willkommen bei der Finanzküche, der Podcast für alle, die ihre Finanzen aktiv gestalten möchten. Wir sind Honorarfinanzberater und sprechen über Geldanlage, Altersvorsorge und Wirtschaft. Unabhängig, fair und verständlich. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Unser Thema ist heute offene Immobilienfonds.
Yep.
Verkaufen oder sinnvolle Anlage?
Ja, die Frage werden wir klären.
Ja, wir machen heute kleinen Basisexkurs in das Thema, um zu gucken, was sind offene Immobilienfonds eigentlich, wie funktionieren die ganzen, ja, wie funktioniert das Konstrukt offene Immobilienfonds, wie kann Kauf und Verkauf von offenen Immobilienfonds stattfinden, welche Haltefristen gibt es, wie haben sich offene Immobilienfonds in der Finanzkrise verhalten, welche Besonderheiten gibt es bei steuerlich zu beachten, und wir werden darauf eingehen, ob offene Immobilienfonds denn nun das risikoarme Investments sind, für das sie oft gehalten werden, oder ob da doch mehr Risiken versteckt sind, als man auf den ersten Blick vielleicht denken mag.
Genau.
Starten wir einfach damit, was offene Immobilienfonds überhaupt sind, und verweisen an dieser Stelle natürlich noch auf unseren Blogbeitrag, den du verfasst hast. Dort gerne auch einmal reinschauen, wer sich noch mal tiefer in das Thema mit reingraben will und gerne noch das geschriebene Wort mit vor Augen hat. Ansonsten versuchen wir natürlich im Podcast möglichst breit das Thema mit zu erschlagen. So, also Birgit, was sind offene Immobilienfonds?
Genau, also offene Immobilienfonds unterscheiden sich noch mal von den üblichen Aktien- oder Anleihenfonds, die wir so kennen. Das heißt, bei offenen Immobilienfonds wird die Kapitalgesellschaft Immobilien in den Fonds reinkaufen und dann kann man Anteile an diesem Fonds erstehen. Sie gehören zu den Publikumsfonds, das heißt, sie richten sich vor allem auch an Privatanleger und ja, kann quasi jeder sein Geld dahin tragen, Anteile kaufen und dann quasi direkt oder indirekt an Mieten teilhaben lassen von den Immobilien, die dann dahinter stecken.
Genau, die Besonderheit ist hier an der Stelle sicherlich auch, also es gibt auch geschlossene Immobilienfonds. Bei geschlossenen Immobilienfonds ist es so, dass es eine festgelegte Investitionssumme gibt, die wird eingesammelt. Und wenn die Fondsgesellschaft genug Anlegergelder eingesammelt hat, wird der Immobilienfonds geschlossen und dann gibt es quasi eine feste Investorengemeinschaft. Und bei offenen Immobilienfonds ist es so, dass da ständig Geld von außen nachgeschossen werden kann, quasi neue Anleger reingenommen werden können. Und wenn er mehr Geld einsammelt, der offene Immobilienfonds, dann logischerweise mehr Immobilien kaufen kann und damit Stück für Stück wächst im Volumen.
Genau, also es wird ja dann immer als Pluspunkt dieser offenen Immobilienfonds auch dargestellt, dass es hier eben weniger um spekulative Projektentwicklungen geht, sondern mehr darum, dass man Bestandsimmobilien findet, die gute Mieteinnahmen haben. Das heißt, wir haben vor allen Dingen viel Gewerbeimmobilien mit drin, Bürohäuser, Hotels teilweise, sind aber auch Wohnimmobilien mit vertreten. Und meistens sind in so einem offenen Immobilienfonds auch viele Immobilien drin. Also bei den großen sind es über 100 Immobilien. Und wenn eben neue Gelder eingesammelt werden, hinzukommen, wird irgendwann eine neue Immobilie gekauft. Kann auch sein, dass irgendwann eine Immobilie aus dem Fonds abverkauft wird. Genau, und das ist dann eben, wie du gesagt hast, bei geschlossenen Fonds, da ist das dann ein geschlossener Kreislauf. Und genau, da fluktuiert das dann, sollte es nicht so fluktuieren wie in den offenen.
Du hast gerade gesagt, die Anlagepolitik, die ist meistens eher konservativ. Ne?
Genau, also es wird meistens mit Bestandsimmobilien dort umgegangen. Das heißt, Gebäude, die es schon gibt, werden gekauft. Und ja, häufig haben wir es ja auch bei Gewerbeimmobilien, die haben ja dann auch so Index-Mietverträge. Das heißt, die Mieten werden sich entsprechend auch an die Inflation anpassen. Genau, und dann sollen eben dort tolle Mieteinnahmen erzielt werden für die Anleger. Das heißt, was Anleger quasi erwarten können, wenn sie in so einen Fonds investieren, ist zum einen Ausschüttung aus den Mieteinnahmen und vielleicht auch nochmal Zinsen, wenn so Liquiditätsreserve irgendwo in Zinsprodukte angelegt wird. Und der zweite Part sind dann die Wertsteigerung der Immobilien, die dahinter liegen. Und das heißt, auch wenn so eine Immobilie im Wert steigt, dann wird entsprechend auch der Anteil an diesem Fonds im Wert steigen und dann kann ich natürlich später auch zu einem größeren Wert wieder verkaufen.
Ja, jetzt ist ja bei Immobilienkäufen spielt häufig Fremdkapital eine Rolle. Wie ist da die Regelung bei offenen Immobilienfonds?
Das ist dort auch geregelt. Laut Gesetz dürfen offene Immobilienfonds maximal 30% ihres Nettoinventarvermögens über Kredite aufnehmen. Also haben dann so eine Fremdkapitalquote von 30%. dürfen sogar noch zusätzlich 10% über kurzfristige Kredite aufnehmen, die sie dann wahrscheinlich innerhalb von 1 bis 2 Jahren zurückzahlen müssen. Genau, im Schnitt liegen wir so bei um die 18% Fremdkapitalquote. Das heißt, muss man sich dann natürlich auch bewusst machen, sobald ich Fremdkapital mit da drin habe, über Kredite, kommt halt auch nochmal ein Risiko dazu.
Ja, was man ja als Privatanleger dann als Argument noch hervorbringen könnte, warum es sinnvoller ist, selber welche zu kaufen, selber Immobilien zu kaufen, ist, dass ich als als Anleger außerhalb so eines offenen Immobilienfonds, also wenn ich selber eine Immobilie kaufe, den Fremdkapitalhebel selbst bestimmen kann. Also ich kann mit deutlich mehr Fremdkapital einsteigen in so ein Objekt. Was gerne übersehen wird, ist als Einzelanleger dann mit dem Argument, ich habe dann einen hohen Fremdkapitalhebel und kann so höhere Renditen erzielen, dass der durchschnittliche Fremdkapitalhebel natürlich viel, viel niedriger ist als der Fremdkapitalhebel, den ich am Anfang habe. Weil wenn ich mir jetzt ein neues Objekt kaufe als Einzelanleger und vielleicht mit 90% Fremdkapital starte, dann entschuldige ich das Objekt da über die Jahre. Und der durchschnittliche Fremdkapitalhebel ist dann natürlich deutlich niedriger als die 90%, die ich zu Anfang habe. Das heißt, eine so viel höhere Fremdkapitalquote habe ich als Einzelanleger gar nicht als so ein offener Immobilienfonds. Das heißt, der Vorteil ist da als Privatanleger dann auch begrenzt. Also ich fahre wirklich eine sehr, sehr aggressive Strategie, wo ich dann alle 10 Jahre, wenn der Fremdkapitalhebel zum Beispiel kleiner wird, wieder verkaufe, neues Objekt kaufe, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Spielraum. Aber wenn wir uns durchschnittliche Anleger anschauen, haben die auch nicht viel mehr Fremdkapital über die Lebensdauer ihrer Objekte im Schnitt als so ein offener Immobilienfonds. Gut, dann gibt es noch eine Besonderheit bei offenen Immobilienfonds, und das ist die Liquiditätsreserve. Wie kommt die zustande? Warum soll es die geben und wie hoch ist die ungefähr?
Genau, also grundsätzlich, damit sich ein offener Immobilienfonds auch so nennen darf, muss er mehr als 50% seines Nettovermögens direkt in Immobilien investieren. Den Rest darf er in Liquidität investieren, also in Tages- oder Termingelder. Und dann kommt es natürlich darauf an, gibt es gerade gute Zinsen oder nicht. Können Sie natürlich damit auch nochmal Zinsen erwirtschaften. Ansonsten ist aber die Liquiditätsreserve auch dafür da, wenn jetzt Anteilinhaber ihre Anteile verkaufen möchten, dass dann eben auch die Liquidität da ist, um die zurückzuzahlen, auch wenn es mal ein paar mehr werden. Genau, war ja dann auch in der Finanzkrise ein ganz schön großes Thema. Aktuell sind so die durchschnittlichen Quoten eher so bei 14% Liquidität.
Ja, habe ich mich gar nicht so tief mit beschäftigt, wie die Liquidität genau verwaltet wird, aber ich glaube, dass sie auch dann, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, sicherlich auch einen Geldmarkt mit anzapfen.
Ja.
Für 1 Milliarde in Tagesgeld eindecken, halte ich für unrealistisch. So. Ich würde auch mit den Ohren schlackern, wenn die das tatsächlich zur Bank bringen würden. Und dann sagen würden,
ein Mix, wir machen aus hier unterschiedlichen
5 Millionen Euro Festgeld ohne Einlagensicherung. Ja, da würde ich mir hoffen, dass sie dann doch eher einen Geldmarkt anzapfen. Vielleicht fallen da die kurzfristigen Kredite dann mit runter. So, ja, Liquiditätsreserve, also damit ist sichergestellt am Ende des Tages, dass wenn jemand einen Verkaufsauftrag macht, also aus einem offenen Immobilienfonds aussteigen möchte, dass der ausgezahlt werden kann, richtig?
Genau, und natürlich auch Liquidität, um auch mal ein neues Objekt wieder zu kaufen.
Ja.
Du brauchst ja auch Geld und willst ja nicht jedes Mal dann eine Immobilie abverkaufen, um eine neue kaufen zu können. Ja. Also es hat schon unterschiedliche Funktionen und dann muss der Fonds natürlich immer drauf schauen, ob es ein effizientes Verhältnis ist, weil natürlich in zinsschwachen Phasen bekommt man auf die Liquidität keinen sonderlichen Ertrag. Und dann ist die, wenn ich dann eine hohe Liquidität habe, ist die natürlich für den gesamten Fonds renditemindernd.
Ja. Bevor wir über diese Liquiditätsreserve, die unter anderem zum Verkauf von solchen Anteilen dann oder Auszahlung von Anlegern mitgenutzt wird, wäre jetzt eine gute Überleitung zum Kauf und Verkauf von offenen Immobilienfonds auf Anlegerebene, wollen aber erstmal nochmal das Thema Bewertung der Immobilien anspielen. Das bedeutet, wir haben ja offene Immobilienfonds, werden ja häufig als risikoarm verkauft. Wir werden dann gleich nochmal darauf eingehen, ob das dann tatsächlich auch so stimmt. Und mit da rein spielt ja auch die Bewertungspolitik der offenen Immobilienfonds, also Bewertung dahingehend, wie wird das Immobilienportfolio eingepreist, das ein offener Immobilienfonds vorhält und wie oft wird diese Bepreisung aktualisiert. Genau.
Genau, also in der Regel ist es so, dass die Kapitalgesellschaft einen externen Gutachter beauftragt und bezahlt, der dann bis zu 4-mal im Jahr die Immobilien im Portfolio bewerten soll, um eben einzuschätzen, welchen Wert diese Immobilien aktuell haben. Das Das heißt, wenn ich natürlich eine Einschätzung, also 4 Punkte im Jahr mir rausnehme und da mir anschaue, was geschätzt diese Immobilien wert sind, dann werde ich natürlich die zwischendurch schwankenden Preise eher nicht mitbekommen. Das verstärkt dann nochmal den Eindruck, dass es eher ein schwankungsarmes Instrument ist. Und ansonsten ist natürlich hier auch wieder die Gefahr, dass es vielleicht Interessenskonflikte geben könnte, wenn natürlich die Kapitalgesellschaft selber die Gutachter bezahlt und die ja vielleicht auch fürs nächste Gutachten noch angestellt werden möchten, dass sie dann auch im Sinne der Kapitalgesellschaft die Immobilien bewerten.
Ja, also wenn ich mir die Wertentwicklung vom Deka Immobilien Europa anschaue, könnte man meinen, Immobilien schwanken gar nicht im Wert, so konstant wie der nach oben geht.
Ja.
Wenn wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja. So. Bevor wir jetzt aber zu der Frage kommen, ob Immobilienfonds oder offene Immobilienfonds tatsächlich risikoarme Anlagevehikel sind, würden wir jetzt einmal zu dem Kauf und Verkauf von offenen Immobilienfonds kommen und dann einmal auch in dem Zusammenhang zu den Halte- und Kündigungsfristen den einen oder anderen Satz verlieren.
Mhm.
Wie kann ich denn jetzt, wenn ich mich dafür entscheide, so einen offenen Immobilienfonds zu kaufen, wie kann ich den erwerben und was ist da der sinnvollste Weg?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten, um so einen Fonds kaufen zu können. Der übliche Weg ist meistens, dass man zu einer Bank geht oder die Bank einen vielleicht auch daraufhin anspricht und man dann quasi über die Bank direkt von der Kapitalgesellschaft diesen Fonds bezieht. Da gibt es dann in der Regel Ausgabeaufschläge, die teilweise bei über 5% liegen, die dann natürlich am Anfang erstmal abgezogen werden. Genau. Möglichkeit Nummer 2, ich kann mir so einen offenen Immobilienfonds auch an der Börse kaufen. Das heißt, gehe ich halt direkt über mein Depot, schaue ich mir, welche Handelsplätze bieten diesen offenen Immobilienfonds an und dann kaufe ich diesen Fonds direkt an der Börse.
Ja, und das kann ja je nach offenem Immobilienfonds sogar ein interessanter Weg sein, ne? Weil ja der häufig dann auch mit Preisabschlägen dort gehandelt wird.
Genau, also aktuell und auch in den letzten Jahren war es in der Regel so, dass die Börsenkurse für offene Immobilienfonds schon recht deutlich unterhalb der Ausgabekurse lagen oder auch der Rücknahmekurse von den Kapitalgesellschaften. Das heißt, die Marktteilnehmer schätzen die Immobilien dort zu einem geringeren Wert ein, als das vielleicht die Kapitalgesellschaft oder die Gutachter der Kapitalgesellschaft machen. Und demnach kann ich dann natürlich zu einem günstigeren Kurs den offenen Immobilienfonds an der Börse kaufen und den dann auch an der Börse wieder verkaufen, wenn ich das möchte, oder ich gebe sie dann halt an die Kapitalgesellschaft zum Rücknahmepreis wieder zurück.
Ja, also dieser niedrige Börsenpreis ist, wie du sagst, einmal ein Indikator dafür, dass der Immobilienbestand tatsächlich weniger wert sein könnte, als von den Immobiliengesellschaften proklamiert. Und das Zweite ist sicherlich auch nochmal ein Preisabschlag an der Börse für die Geschwindigkeit, mit der ich dort handeln kann, weil normalerweise habe ich ja Haltefristen. Das heißt, wenn ich Neuanleger bin bei so einem offenen Immobilienfonds, habe ich 24 Monate Minderhaltefrist und wenn ich dann die Rückgabe irgendwann erkläre, muss ich 12 Monate warten, bis ich dort rauskomme. Also wenn ich die nach 12 Monaten Besitzdauer könnte ich zum ersten Mal erklären, ich will es zurückgeben und dann hätte ich nach 2 Jahren das erste Mal dann wirklich, könnte ich dann von dem Verkauf profitieren. Wenn ich nach 3 Jahren Haltedauer habe ich meine Mindesthaltefrist auch erreicht, aber wenn ich dann erkläre, muss ich nochmal 12 Monate warten, um das Ganze zurückzugeben. Also das muss ich wissen, dass ich dort ein Produkt kaufe, das illiquider ist als Tagesgeld, Aktien oder sonst irgendwas, was ich täglich kaufen und verkaufen kann. Wobei ich, wie gesagt, immer die Möglichkeit habe, oder nicht immer, aber solange ich einen Käufer finde, die Anteile an der Börse zurückzugeben. Aber dann eben mit einem Preisabschlag im Vergleich zu dem Ausgabepreis und zum Rücknahmepreis, wobei der Ausgabepreis immer noch mal 5% höher ist ungefähr bei den Produkten, die wir uns jetzt angeschaut haben, als der Rückgabepreis. Ja. Und ich habe einmal eine Differenz sowohl zum Rückgabe- als auch zum Ausgabepreis. Und zum Ausgabepreis natürlich gigantisch. Ne? Muss ich teilweise profitiere ich 10-15% günstiger kann ich da einkaufen, wenn ich an der Börse direkt kaufe, als wenn ich es über die Gesellschaft mir beziehe, das Produkt. Also es kann sinnvoll sein, wenn man sich für so einen offenen Immobilienfonds interessiert, mal zu schauen, was der Börsenpreis macht. Hinweis an der Stelle, wie das keine Anlageberatung, schaut wirklich selber, was macht da Sinn und was macht keinen Sinn. An der Stelle nur der Hinweis, man sollte zum einen schauen, zu welchem Preis bietet mir die Bank das Produkt an und zu welchem Preis kann ich es an der Börse dann direkt beziehen. Genau. So. Hast du beziehungsweise wie wollen wir es machen? Ich würde sagen, dass wir die Risikobetrachtung nochmal ans Ende der Betrachtung schieben.
Ja.
Und jetzt, bevor wir da hingehen, nochmal zu dem Thema Steuern kommen. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die ich bei offenen Immobilienfonds auf dem Schirm haben muss?
Genau, also wir haben ja über Teilfreistellung auch schon mal an der einen oder anderen Stelle geredet. Das heißt, natürlich muss ich auch Steuern zahlen, ganz normal Kapitalertragssteuer plus Soli plus gegebenenfalls Kirchensteuer auf die Erträge, die ich dort habe. Und bei offenen Immobilienfonds ist es aber laut Investmentgesetz so geregelt, dass 60% der Erträge aus diesem Fonds steuerfrei sind. Das heißt, ich zahle Kapitalertragssteuern auf die restlichen 40%.
Ja, wichtig ist auch, dass es wieder kein Geschenk, sondern ist dem geschuldet, dass die Immobilienfonds logischerweise auf Fondsebene schon ein paar Steuern zahlen, Körperschaftssteuer etc. pp.
Genau.
Und das spiegelt einfach nur wider, dass da eben Teil der Steuern schon auf Fondsebene abgegangen sind. Also es ist kein Geschenk.
So. Das ist nur halt keine Doppelbelastung mehr.
Genau. Also, dann kommen wir zum Thema, ja, was würdest du sagen, sind die offenen Immobilienfonds so risikoarm, wie sie aussehen, oder ist es nicht so? Und wenn es nicht so ist, konnte man das in der Vergangenheit schon mal beobachten, dass sich Risiken materialisiert haben?
Genau, vielleicht fangen wir so an. Wie kommt es denn überhaupt zu dem Eindruck, dass solche Immobilienfonds als risikoarm gelten? Weil es ja schon eher im Bewusstsein so verankert und natürlich die Verkäuferinnen und Verkäufer argumentieren ja auch entsprechend, beziehungsweise sieht man es ja häufig in den Basisinformationsblättern, dass diese Fonds in der Risikoklasse 1 oder 2 von 7 einsortiert werden und damit quasi am risikoarmen Ende verortet werden. Genau, also dieser Eindruck oder auch das Gefühl, was oder die Wahrnehmung, die viele haben, kommt natürlich erstmal daher, wir haben ja es hier mit echten Immobilien zu tun. Das heißt, ich kann theoretisch dahin fahren, die Immobilie anfassen und gucken. Das ist ein Gebäude, was idealerweise nicht zusammenstürzt, dann habe ich schon gleich ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich jetzt eine Aktie habe, wo ich vielleicht also noch nicht mal ja ein Stück Papier kriege, sondern ich kriege ja nur die Kennzahl dann ins Portfolio.
Aber da könnte ich ja auch, wenn ich eine Volkswagen-Aktie habe, kann ich auch zum Werk fahren, die anfassen und eine emotionale Bindung so aufbauen.
Im Prinzip ja, ja.
Genau. Aber es ist.
Genau, aber es ist ja allgemein bei Immobilien ja immer noch dieser Eindruck, dass wir es hier mit einem risikoärmeren Objekt zu tun haben, auch wenn es in der Realität nicht so ist. Dann sehen wir es auch häufig an den Bewertungen oder den vergangenen Entwicklungen solcher Fonds. Wir haben jetzt hier ein Beispiel zum Beispiel vor uns liegen. Da gibt es ja der DK Immobilien Europa. Den gibt es seit 1997. Und quasi können wir an dieser Kurve, die dort zu sehen ist, einfach nur sehen, es geht einfach nur bergauf und kaum zwischendurch bergrunter. Also extrem geringe Schwankungen, zumindest so, wie wir es hier am Graphen sehen, was dann natürlich auch dafür spricht, dass es eher risikoarm ist, weil das Risiko beschreibt ja die Schwankungen oder die Volatilität solcher Anlagen. Und die können wir jetzt hier halt, sehen wir keine großen Schwankungen, Ausbrecher, was dann nochmal den Eindruck verstärkt, dass wir es hier mit einem risikoarmen Instrument zu tun haben. Aber der Schein trügt natürlich.
Okay.
Das heißt, was wir in der Vergangenheit war ja ein größerer, einschneidender Zeitpunkt, die Finanzkrise 2008, die ja quasi auch im Immobiliensektor ihren Ausgangspunkt genommen hat und da dann also deutlich gezeigt hat, welches Risiko eigentlich in dieser Anlageklasse drin steckt. Was schon immer drin gesteckt hat, aber zum ersten Mal hat man es wirklich als Anlegerinnen und Anleger direkt gesehen. Das heißt, die Immobilien wurden auch abgewertet. Viele Anlegerinnen und Anleger waren dann auch sehr nervös geworden. Allgemein war das Vertrauen in die Kapitalmärkte zu dem Zeitpunkt dann ganz schön angeschlagen und viele haben sich geflüchtet, haben Aktien und Anleihen verkauft und eben auch versucht, ihre Anteile in Immobilienfonds zu verkaufen, was dann dazu geführt hat, dass ja, es quasi einen Ausgabe- oder Rücknahmestopp gegeben hat bei vielen offenen Immobilienfonds, weil einfach nicht die Liquidität vorhanden war, um die Leute auszuzahlen. Zu dem Zeitpunkt konnte man auch noch ohne Rückgabefrist die Anteile zurückgeben. Das hat sich dann ab 2013 geändert. Also im Zuge der Finanzkrise hatte man dann die Regelung der 24 Monaten Haltefrist und 12 Monate Rückgabefrist eingesetzt. Vorher war das eben möglichst zu jeder Zeit zurückzugeben.
Ja, ist halt ein schwieriger Spagat bei offenen Immobilienfonds, ne? Diese Kombination aus der eigentlich illiquiden Anlageklasse Immobilien zu, ich mache ein Publikumsprodukt, wo ich eigentlich eine tägliche Handelbarkeit haben möchte. Und da ist, wie du angesprochen hast, eben in der Finanzkrise einfach dazu gekommen, dass viel zu viele Menschen, Anleger gleichzeitig verkaufen wollten und die Liquiditätsreserve eben nicht gegeben war, um dort alle gleichzeitig auszuzahlen.
Genau, und dann wurden teilweise Fonds jahrelang auch gesperrt. Das heißt, die Leute konnten über Jahre ihre Anteile gar nicht zurückgeben. Viele Fonds sind in der Folge auch geschlossen worden. Also sie wurden dann einfach in den Folgejahren komplett abgewickelt. Die gibt es heute gar nicht mehr. Das ist natürlich die Fonds, die dann nicht total abgeschmiert sind und relativ gut gelaufen sind, die gibt es heute noch.
Ja.
Das heißt, die Negativbeispiele sind gar nicht mehr auf dem Markt. Was dann natürlich auch nochmal zum Eindruck beiträgt, dass die heutigen Fonds alle so schön risikoarm sind. Aber im Prinzip hat sich zu dem Zeitpunkt einfach nur das Risiko materialisiert, was eigentlich immer schon in diesen Fonds enthalten war.
Ja, und ein paar Beispiele gibt es dann doch, dass sich Risiko mal materialisieren kann, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Wir können ja auch mal dann verlinken oder beziehungsweise, wenn ihr Quellen haben wollt, einfach in unseren Artikel dazu gucken. Ich habe gerade mal die Wertentwicklung von Uni Immo Wohn ZBI offen.
Genau.
Das ist so ein Beispiel für so eine, ich nenne es mal spontane Bewertungskorrektur.
Genau, also das ist auch, glaube ich, das Beispiel, was jetzt so in der jüngsten Vergangenheit stark ins Bewusstsein getreten ist. Der Fonds hat hauptsächlich in Wohnimmobilien investiert und ja, im Zuge der Zinskrise hat sich natürlich, oder nicht Zinskrise, im Zuge der Zinswende hat sich natürlich einiges auf dem Immobilienmarkt getan. Und dann wurden die Immobilien, die in diesem Fonds drin sind, neu bewertet und haben dann, ich glaube, 17% an Wert verloren teilweise.
Ja, wir haben hier, ich sehe hier gerade auf der Union Investment Seite, Wertentwicklung seit 5 Jahren, minus 18,52%.
Genau.
Wir sind hier auf 1 Jahressicht haben wir es nicht drin, aber auf 3 Jahressicht haben wir ein Minus von sogar 20,1, also 21% fast. Also so ungefähr in der Größenordnung gute 20% Bewertungskorrektur bei dem Risikoklasse 1 Produkt.
Genau, und deswegen ist es jetzt auch in der Risikoklasse 3 einsortiert worden und ist jetzt quasi auch auf dem Papier nicht mehr ganz so risikoarm.
Ja, das ist aber so ein kleiner Fingerzeig, auch wenn du hast auf der Webseite von, wo warst, von der DK-Seite, da wurde sogar Bezug auf das Beispiel genommen, gesagt, unser Fonds ist ja ganz anders aufgestellt und hat nichts damit zu tun. Er ist wirklich anders aufgestellt, aber es zeigt zumindest, dass dieser Versuch, die möglichst schwankungsarm darzustellen und risikolos fast schon darzustellen, die offenen Immobilienfonds, die Fassade ist eigentlich, die bröckelt zumindest mit solchen Beispielen, weil man eben sieht, logischerweise habe ich in so einem offenen Immobilienfonds auch das zugrunde liegende Risiko, sagen wir das Risiko des Immobilienmarktes.
Ja.
So, wenn dort die Preise einstürzen, kann ich nicht erwarten, dass, wenn alle Anleger gleichzeitig in den nächsten Jahren aussteigen wollen, alle noch dasselbe Geld zurückkriegen, wie sie eben eingezahlt haben.
Genau, und was wir auch sehen, ist, dass es keinen Unterschied macht, ob wir es mit Wohnimmobilien oder mit Gewerbeimmobilien zu tun haben. So, wenn man sich lange Datenreihen anschaut, dann ist es genauso auch bei Gewerbeimmobilien in der Vergangenheit vorgekommen, dass diese einfach im Wert nachgelassen haben.
Da braucht man gar nicht so weit zurückgucken.
Nö, 90er Jahre.
Ja, auch jetzt, auch also mit Corona sind die Gewerbeimmobilien nicht mehr so spannend wie noch vorher. Viel Homeoffice, was auch ein Grund ist, dass zum Beispiel, wir nutzen ja auch teilweise Fonds, die Immobilien oder ETFs, die Immobilienunternehmen mit berücksichtigen. Und die sind in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen, aufgrund verschiedener Gründe. Und das ist vor allem oder unter anderem auch denen geschuldet, dass sie Gewerbeimmobilien mit berücksichtigen und die eben seit Corona unter Druck geraten sind. Und da kann man sich eben jetzt die Frage stellen, wenn man guckt, wie die Immobilienfonds gelaufen sind. Und wir sehen auch viele Immobilienfonds, die mit den Zinsanstiegen in den letzten Jahren keine Bewertungskorrektur nach unten vorgenommen haben. Fragt man sich das dann schon, wie das möglich sein kann. Und wenn ich mir jetzt so einen ZBI-Fonds von der Uni Immo Wohn anschaue, stellt sich mir die Frage, ob bei den anderen offenen Immobilienfonds da tatsächlich ein realistischer Wert dann am Ende ausgegeben ist. Vor allem, wenn ich sehe, dass der Börsenpreis deutlich unter dem Wert ist, den die DK etc. ermittelt.
Na, es sind ja nicht nur die Wertrückgänge, die wir nicht nachvollziehen können, dass die bei vielen fehlen, sondern es sind ja teilweise auch die Wertanstiege. Also gerade im Nachgang an die Finanzkrise haben ja quasi so ab 2010 Immobilienpreise nochmal extrem zugelegt.
Ja.
Und diese extreme Kurve nach oben sieht man ja auch gar nicht bei der Aufwärtsbewegung von den offenen Immobilienfonds. Das heißt, dort ist die Entwicklung quasi nicht so steil wie eigentlich beim realen Wert der Immobilienpreise.
Ja.
Also es ist dann eben fraglich, was hier eigentlich bewertet wird, ob wir wirklich eine realistische Einschätzung der Immobilienwerte haben, wie sie existieren.
Genau, man muss dann eben auf die Gutachter vertrauen oder auf das Zusammenspiel zwischen Gutachtern, Fondsgesellschaft etc. pp. Ja, für viele Fonds ist es gut gegangen die letzten Jahre. In der Finanzkrise kam das ganze Konstrukt oftmals an seine Grenzen, haben wir gesehen. Aufgrund dessen wurden die Beschränkungen eingeführt, wie 24 Monate Mindesthaltefrist, 12 Monate Rückgabefrist, um einfach den Fondsgesellschaften in Extremsituationen die Möglichkeit zu geben, handlungsfähig zu bleiben. Und in solchen Basisinformationsblättern steht auch immer drin, dass die Fondsgesellschaften in ganz besonderen herausfordernden Phasen, wie die Weltfinanzkrise eben eine gewesen wäre, auch die Möglichkeit hat, Rückgabe von Anteilen auszusetzen. So. Also ich habe ein Produkt, wo unklar ist, welches Risiko ich da tatsächlich habe. Sicherlich ein höheres als die Schwankungsbreite hier auf den ersten Blick vermuten lässt. Ich habe ein Produkt, das Liquiditätsbeschränkungen hat. Ich habe ein Produkt, das begrenzte Erträge hat. Also wenn ich mir jetzt so einen offenen Immobilienfonds anschaue, habe ich ja keine aktienähnlichen Erträge, logischerweise in dem Moment. Wenn wir uns jetzt hier zum Beispiel mal die Daten für den DK Immobilien Europa anschauen bei Fondsweb, dann habe ich hier annualisiert auf 10 Jahre ein Plus von 2,88%, auf 20 Jahre 3% pro Jahr. Das ist überschaubar. So, und dann muss ich mich halt fragen, ob ich für ein Produkt mit Verfügungsbeschränkungen, mit einem unklaren Risikoprofil, ob mir das reicht. Das muss dann am Ende jeder für sich selber entscheiden, ob das eine adäquate Risikoprämie ist.
Ja.
Wenig überraschend sind offene Immobilienfonds im Ausland kein Exportschlager gewesen. Zumindest ist mir nicht bewusst, dass viele Länder dieses Modell übernommen hätten. Das sollte mich immer so ein bisschen nachdenklich auch mitmachen.
Ja.
Genau. Also genau überlegen, ob man so ein Produkt kaufen will, ob man es verkaufen will. Wenn man es verkaufen möchte, immer drüber nachdenken, ob man diese Bewertungsabschläge an der Börse tatsächlich in Kauf nehmen will und sofort veräußert oder ob man nicht sagt, okay, ich nehme mir die Zeit und halte dann die Haltefristen ein, um einfach nicht diesen niedrigeren Börsenpreis zu kriegen, sondern den höheren Rückgabepreis, den die Gesellschaften anbieten, muss mir aber halt bewusst sein, dass in der Zwischenzeit auch irgendein unerwünschtes Ereignis eintreten könnte.
Genau, weil der Rücknahmepreis wird dann erst am Ende der Kündigungsfrist festgesetzt.
Genau. Dann eben den Preis, der dann maßgeblich ist, wenn ich es zurückgegeben habe und nicht, wenn ich einen Auftrag gebe, dass es zurückgegeben wird.
Genau.
So. Hast du noch einen Punkt oder für meine Seite sind meine Fragen soweit geklärt?
Ich glaube auch, wir haben jetzt eigentlich alle wichtigen Aspekte dazu besprochen und so einige Risiken rausgearbeitet, die aus den Verkaufsprospekten vielleicht nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind.
Alles klar, und dann vielen Dank.
Sehr gern.
Spannendes Thema, auch wenn Immobilien vielleicht so ein bisschen angestaubt wirken, aber das ist, glaube ich, ein Thema, das viel zu selten beleuchtet wird. In dem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
Ciao. Das war eine weitere Folge der Finanzküche. Wir hoffen, du konntest wertvolle Impulse für deine finanzielle Planung mitnehmen. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Empfehlung und dein Abo.